Ja, wenn wir heute den Text lesen werden, dann will ich schon vorweg sagen, dass nach dem Umfang, nach dem Inhalt und Menge des Inhalts werden wir wahrscheinlich nur die Hälfte bis Vers 6 das durchsprechen können. Aber wir werden das einmal gemeinsam ganz lesen. Und zum Einstieg will ich jetzt einen Vergleich machen, den dann auf diesen kommenden Text anwenden. Ich habe gelesen, dass die häufigste Sterbeursache in den westlichen Ländern hier die Erkrankungen von Kreislaufversagen sind. Das sind die häufigsten Todesursachen. Auf zweiter Stelle kommt Krebs und dann folgen die anderen. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, was ist unter anderem die häufigste Ursache oder Grund, warum Menschen nicht zur Gemeinde Gottes kommen? Wir können vielleicht mal frei aufreihen, was wir so denken, was uns so in Erinnerung kommt. Bequemlichkeit. Zu beschäftigt. Ja? Weil uns das so gut geht. Keine Lust. Ja, es sind bekannte Aussprüche. Kein Glaube. Irrlehre. Dass die Beziehung mit Jesus fehlt. Meinst du das, Henri? Ja. Unfriede. Ja, so. Ja, Henri. Weil wir Christen nicht so leben, wie die Bibel das von uns fordert. Wir sind nicht das Vorbild. So sind das ja auch, denke ich, alles jetzt Aussagen, die aus dem Leben kommen. Und wir würden auch zu jede eine Bestätigung finden in der Schrift. Ich denke, so, dass Jesus das auch mal in unterschiedlichen Zusammenhängen so erwähnt hat. So von dem keine Zeit. Ja, da hat Jesus ein gutes Beispiel von gegeben. Das andere Mal sagt er, die Menschen lieben nicht das Licht, deswegen kommen sie nicht zum Licht. Das ist auch ein Grund. Aber auch das, was wir hier so in dieser Vielfalt ausgeführt haben, heute auf diesen Text angewandt, denke ich, ist das schon dieses Wort, dass wir mit unserer Streitigkeiten, die wir untereinander haben, doch ein ganz großes Problem sind. Für Menschen Vertrauen zu gewinnen und zum Glauben zu kommen. Wenn ihr euch untereinander da so uneinig seid, das, denke ich, hat jeder von uns mehr als einmal gehört. Und das wird doch heute der Text uns noch einmal vor Augen führen, dass wir hier eine ernstes Problem vor uns haben. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Wohlgemerkt, unter euch. Wenn das hier nicht so stehen würde, denke ich, würde ich diesen Text mehr zuordnen, dass es irgendwo in einer ganz schlimmen Gesellschaft geschieht. Kommen Sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmutigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und 7 und 8. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlet euren Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Wir haben hier eine Vielfalt an Aussagen und Themen und Teilbereiche. Ich habe das doch mich für diese Überschrift entschieden, dass Jakobus hier über die Gefahr der Begierde und über ihre böse Frucht spricht. Die Begierde ist eine Gefahr und sie bringt eine böse Frucht. Und das wird dann in den vielen einzelnen Beleuchtungen und Aussagen dann vertieft. Wenn wir den ganzen Text jetzt aufteilen in Teilbereiche, dann denke ich, können wir das so machen. Dass erstmal Vers 1 uns so diese Genusssucht, weil die dann aber auch in der Vielfalt aufgereiht werden, können wir das auch in der Mehrzahl sagen, dass es Genusssüchte sind. Dann kommen die Streitigkeiten. Und in Vers 11 und 12 nimmt er ja noch einmal eine Streitigkeit auf. Das, was praktisch vorher schon sehr ausführlich ausgearbeitet wurde, kommt ja noch auf diese Verleumdung, die sich an das Neiden und Streiten und Töten und Kämpfen anreiht. Und dann kommt das mit der Freundschaft mit der Welt, so wird Gott zu unserem Gegner. Und dann kommt das Zeugnis der Schrift. Der kommt und bestätigt noch einmal und sagt, wir wissen doch, dass die Schrift die Wahrheit ist. Und führt uns noch einmal dahin, dass wir der Schrift vertrauen. Und so ist der Weg zur Genesung einmal in dem Vers 2 schon vorgegeben, als ein vorbeugender Weg. Wie kann man sich vor dieser ganzen schwierigen Frucht der Begierde schützen? Was kann ich tun, damit wir da gar nicht so weit hineinkommen und in Verse 7 und 10, da geht es dann um die Buße. Und uns geschieht das immer wieder, dass wir in diese Freundschaft mit der Welt kommen und dann gibt es keinen Weg, als dass wir Buße tun. Aber zwei vorbeugende Maßnahmen wird er uns erwähnen und den restlichen Weg, wie man in so eine Zeit und Stelle, und wir müssen das hier jetzt einfach so stehen lassen, wir dürfen das nicht von uns weisen, wir müssen es hier mit hineinnehmen. Es ist unter euch, es ist an gläubige Menschen gesagt, es spricht von uns, von der Gemeinde, von den Christen. Wo Menschen aber dem Wort Gottes gehorchen und anstatt den Lüsten den Heiligen Geist Raum geben, da kann Zwietracht überwunden werden. Da kann Zwietracht überwunden werden. Zwietracht gab es unter den Jüngern. Zwietracht gab es in der ersten Gemeinde, sofort nach dem gewaltigen Ausgießen des Heiligen Geistes hatten sie Zwietracht untereinander. Auch wir kennen das unter uns. Und es ist zu schade, wenn wir uns daran gewöhnen, wenn wir das einfach sagen, es geht halt nicht anders. Jakobus sagt, es soll nicht so unter euch sein, liebe Brüder. Wir können jetzt uns fragen, wie kommt Jakobus zu diesem Thema jetzt? Und wenn wir das in dem ganzen Zusammenhang des Jakobusbriefes sehen, dann ist es immer noch eine weitere Bewährung in Anfechtungen. Es geht immer noch um diesen Bereich der Anfechtungen, so wie der ganze Brief begonnen hat. Und so können wir das doch sehr deutlich da anreihen und sagen, es ist eine fortlaufende Sache in unserem Leben. Wenn wir auch sagen, es ist kein Zustand, an dem wir uns gewöhnen, so ist es doch so, Geschwister, dass wir sagen müssen, mit dem Problem werden wir es immer zu tun haben. Wir werden dann nicht herauswachsen, wir werden das nicht ausmerzen. Es ist sehr verständlich. Ich glaube, die Gemeinde Gottes, so nennen ja wir uns auch, weil die Bibel uns so nennt, aber es gibt eine Glaubensgemeinschaft, die haben diese Bezeichnung als für sich genommen und die haben zu ihrem Grundverständnis die Überzeugung und den Glauben, dass man im Laufe des christlichen Lebens das Wesen der sündigen Natur aus den Menschen herauskriegt. Und dass es das gar nicht mehr gibt. Ich verstehe diesen Wunsch und würde das auch gerne so haben wollen, aber wenn wir die Schrift betrachten, dann glaube ich, sehen wir doch, dass die uns davor mehr vorbereitet, wie wir damit umgehen. Aber es ist nicht auszurotten. Es ist immer wieder präsent, es ist immer wieder anwesend. Es ist nicht endlich. Also es begleitet uns unser ganzes Leben. Paulus spricht darüber in seinen Schriften. Petrus spricht darüber und sagt, es kommt eine Zeit, dann werden wir frohlocken. Aber jetzt werden wir in Anfechtungen leiden. Paulus spricht darüber im 2. Korintherbrief und betont das sehr deutlich, dass dieser Zustand uns lebenlang begleiten wird. Somit wollen wir das nicht zu deprimierend alles annehmen, aber auch nicht so, dass uns das so nichts mehr berührt, dass wir hier die Hände fallen lassen und sagen, dagegen ist nichts zu machen. Jakobus ermutigt uns hier gerade und sagt, Es gibt einen Weg in dieser schwierigen Sache. Wir sind keine vollkommenen Menschen, aber einen Weg gibt Gott uns. Und den wollen wir auch hier miteinander jetzt betrachten. Die Genusssüchte. Er beginnt ja hier und sagt, wie können wir das besser verstehen? Wie können wir diesen Vorgang in uns besser erklären? Was will Jakobus hier sagen? Warum ist es unmöglich, etwas aus uns auszurotten und doch möglich, dagegen zu kämpfen? Wie kommt das? Es ist deine Hilfe, denke ich, und ich will es versuchen, uns in Kürze das darzulegen. Es gibt zwei Berichte in der Bibel, wo sinnlose Menschen versucht werden. Nicht so wie wir jetzt, weil wenn er sagt, die Lüste kämpfen in uns, dann beschreibt das einen etwas anderen Zustand. Dann beschreibt das so, wie das jetzt ist. Die Lüste müssen nicht mal von außen kommen. Die sind in uns und finden diesen Weg, wie sie diese Reize im Menschen, was antwortet, ansprechen. Wenn wir jetzt aber die Versuchung der sinnlosen Menschen betrachten, uns das noch zu Hilfe nehmen, dann werden wir das, denke ich, besser verstehen, was da passiert. Und dass nicht alles, was im Menschen ist, sinnhaft ist. Aber dass die Sünde in uns immer einen Weg findet, das anzusprechen, damit wir sinnhaft reagieren. Damit wir sinnhaft reagieren, was hier auch geschieht. Ihr mordet, ihr kämpft, ihr streitet. Die erste Versuchung, das waren ja Adam und Eva. Sie sind noch sinnlos. Sie sind noch in der unverdorbenen Wesen. Und dann kommt die Schlange und versucht sie. Und die zweite Versuchung ist, wo Jesus selber versucht wird. Und wenn wir jetzt nicht seine göttliche Seite nehmen, sondern seine menschliche Seite, dann wurde er eher in Echtheit versucht. Aber es war ja nichts Sinnhaftes in ihm. Das sind diese zwei Beispiele. Und wir wollen mal gucken, was da passiert. Wo setzt der Versucher an? Und warum ist das überhaupt möglich, sinnlose Menschen zu versuchen? Wenn sie in sich keine Sünde haben, warum ist das möglich, dass sie überhaupt versuchbar sind? Worauf spricht der Versucher Adam und Eva an und worauf spricht er Jesus an? Und das sehen wir, denke ich, sehr deutlich in diesen Beispielen, dass Gott hat den Menschen mit Bedürfnissen geschaffen. Wir werden diese gleichen Begriffe in der Psychologie finden. Da will ich mich jetzt gar nicht reinbegeben. Wir bleiben bei dem biblischen Beispiel. Das, was Johannes auch später sehr deutlich in diese Worte fasst. Er hat ihn mit Bedürfnissen geschaffen. Und diese Bedürfnisse des Menschen, wir können die vielleicht in drei Hauptbereiche teilen. Das kann sich ja dann in vielen Einzelheiten splitten und die Versuchbarkeit auch sehr unterschiedlich den einzelnen Menschen ansprechen. Aber wir können es vielleicht in drei Bereiche aufteilen. Wie gesagt, das ist noch nichts Böses im Menschen, aber es spricht an. Er ist darauf ansprechbar. Was sagte die Schlange zu Eva? Der Mensch hat ein Bedürfnis zu haben, noch nichts Böses, zu genießen und zu sein. Wir leben jeden Tag davon. Auch wenn wir Hunger und Durst nach Gott haben, dann ist das ein Bedürfnis nach Haben. Aber es ist nichts Böses. Aber es ist ansprechbar. Er ist ansprechbar, der Mensch. Der reagiert darauf, weil er haben möchte. Und wenn das jetzt auch noch nicht das Sündhafte ist, nicht haben möchte, nicht übermäßig, auch nicht mehr wie die anderen, wir merken schon, dass es ist immer eine sehr feine Grenze. Leben wollen, das schützt uns doch. Deswegen leben wir doch. Deswegen leben wir auch in Schwierigkeiten weiter, weil dieses Verlangen zu sein göttlich ist. Es ist ein gutes Verlangen. Sein. Dasein. Leben. Somit ist das an sich noch nicht das Sündige im Menschen. Aber darauf ist der Mensch ansprechbar. Und wenn jetzt das von dem Versucher kommt und wenn das jetzt, so wie wir jetzt sind, das sogar noch in uns lebt, dann hat das da einen ganz kurzen Weg, diese Bereiche des Menschen anzusprechen. Und da wollen wir gerade sehen, wie können wir uns schützen? Was sagt Jakobus? Wie kann ich damit umgehen? Wie soll ich als Mensch, als Christ leben? Wie kann ich als Christ leben? Dass dieses uns nicht vernichtet. Ich denke hier sehr stark an nach dem Sündenfall beginnt der Kampf der Geschlechter. Das ist schon in dem Text 1. Mose 3,16 sehr deutlich geschrieben. Es war ja eine Harmonie zwischen Adam und Eva. Und danach sagt die Schrift uns, es ist jetzt anders. Der Mann, der wird bestimmen wollen, er wird Besitz ergreifen von der Frau und die Frau wird ihn verantwortlich machen für alles, was sie meint, haben zu müssen. Sie wird fordern. Sie wird eine fordernde Haltung haben. Und der Mann wird meinen, er kann bestimmen. Und so wird der Kampf entbrennen. Der Kampf wird aus diesen Bedürfnissen, die man dann nicht in Gott stillt, sondern wirklich bei den Menschen anknüpft und sie für alles verantwortlich macht. Und wenn der das nicht gibt und wer der das nicht schenkt, dann bestrafe ich ihn, dass ich ihn verlasse, dass ich ihn betrüge. Dann heben wir die Hände auf und fangen uns an zu schlagen. Weil wir es beweisen wollen, du bist mir das schuldig. Du musst es einfach haben. Du musst es einfach geben. Vielleicht hilft uns das, einfach dieses zu verstehen, was da geschieht im Menschen. Warum wir immer ansprechbar bleiben werden, wenn eine Versuchung kommt, wir werden das nicht ausrotten können. Die braucht jetzt nicht mal von außen kommen, die ist schon in uns und es bei uns ist immer was, was anspricht. Der Schutz ist Gott. Wenn ein Mann die Sehnsucht nach Gott hat und das nicht erkennt. Und vielleicht können wir in einem Alkoholiker das mal entdecken, dass die wirkliche Sehnsucht seines Lebens nicht die Flasche ist, sondern eine ganz andere. Aber er betört sich mit dem anderen. Der andere Mensch ist vielleicht auf einmal wie besessen auf Kunst oder auf Musik. Und das braucht nicht mal schlechte Musik sein, das kann die beste Klassik sein. Aber er geht daran auf, das ist sein Leben, da verliert er und empfängt alles. Er sagt, das ist mein Gott. Und deswegen verstehen wir das besser, wenn wir wissen, wir sind auf die Dinge ansprechbar. Die Sehnsucht ist in uns. Und hier sagt Jakobus uns, wenn ihr hier nicht wach seid, dann fallen wir hier in eine Anfechtung und Versuchung. Und dann bringt die böse Frucht. Und von dieser bösen Frucht warnt er uns. Streiten, morden, neiden, kämpfen, kommt davon, dass das nicht bei Gott gesucht wird. Die Wurzel der streitenden Menschheit liegt in den Lüsten. So können wir dieses Wort vielleicht auch übersetzen, weil das in vielen Bibeln so übersetzt wird, als Lust, als Begierde. Etwas, was schon den Geruch hat des Verderbens, der falschen Richtung. Wie können wir dem uns schützen? Wie können wir uns vor den Streitigkeiten schützen? Streiten, morden, neiden, kämpfen, verleumden sind nur noch Auswirkungen von einem ganz tief inneren Konflikt, der in den Menschen geht. Und dann kommt er nach außen und dann wird das von außen sichtbar. Das wird von außen sichtbar. Und jetzt sagt er, wie können wir diese Streitigkeiten vermeiden? Wie können wir sie besiegen? Wie können wir Herr darüber werden? Wie können wir uns davon schützen? Worin besteht unser Leben? Wenn wir uns dem Willen Gottes übergeben, dann sind wir nicht automatisch friedliche Menschen, weil wir so geboren sind, sondern es ist, wir stellen unsere Bedürfnisse bei Gott und brauchen nicht Menschen an den Hals gehen. Wer das nicht beachtet, sagt Jakobus, der soll wissen, er wird Streit, Krieg, Feindschaft und Verleumdung erleben. Die Wurzel der streitenden Menschheit liegt in seinen Lüsten. Morden ist hier natürlich übertragen gemeint. Es ist, was Jesus ja auch sagt in der Bergpredigt, menschenverachtend reden ist schon ein Totenschläger. Er ist so einer wie ein Mörder. Du kannst Menschen mit deiner Verachtung töten. Und wir glauben, dass es hier doch im übertragenen Sinne gemeint ist. Und dieser ganze Kampf, der bringt nichts. Und er sagt, warum nicht? Wie können wir das vorbeugen? Das ist jetzt noch nicht die Heilung, wenn es passiert ist. Aber es ist jetzt ein vorbeugender Weg durch das Gebet. Ihr habt das nicht, weil ihr nicht bittet. Das, was die Bedürfnisse sind und wenn sie angesprochen werden, die Bedürfnisse des Menschen nach Haben, Genießen und Sein, dann suchen wir das nicht bei Gott, im Gebet, sondern wir suchen das auf der menschlichen Ebene. Und das ist die Freundschaft mit der Welt. Hier sind wir Freunde der Welt. Die sucht das genau da. Und wir auch. Und dann kommt die Frucht davon. Durch Gebet vorbeugen. Das ist die erste Lösung. Wer an Gott glaubt, der bittet bei ihm. Und deswegen sagte Jesus auch mal, und wenn der Menschensohn kommen wird auf diese Welt, wird er Glauben finden? Wird er betende Menschen finden, die das bei ihm suchen, bei ihm diese ganzen innere Kämpfe auch klären und vor ihm bringen, zu Gott gehen mit unserer Not. Deswegen sollen wir hier das nicht zu weit wegwerfen und uns doch sagen lassen, sind das nicht wir selber? Sind nicht wir diese Leute, die doch oft sehr lange brauchen? Mir geht das so, bis ich das Ganze im Gebet an Gott abgebe. Das ist so oft passiert, dass es erstmal als letzte Möglichkeit ist, erst alles versuchen und dann doch zu dem Ergebnis kommen, das war nicht gut, das hat nichts gebracht, das ist alles leer geblieben. Deswegen der Vers 4, die Feindschaft zwischen Gott und Mensch und die Freundschaft mit der Welt, das denke ich, versteht sich nur in diesem Zusammenhang. Ich glaube, das ist so ein bekannter Vers, den wir zu vielen Anlässen gerne zitieren. Was ist Freundschaft mit der Welt? Und wenn wir das alles nicht lesen würden, was hier vorher war und was hier nachher kommt, und uns einfach selber Gedanken machen würden, dann denke ich, würden wir hier vieles reinpacken. Aber nicht das, was Jakobus hier sagt. Und wir können da auch vieles reinpacken. Aber wir wollen mal sehen, was wollte er sagen? Was wollte er uns mit dieser Freundschaft mit der Welt an dieser Stelle sagen? Was ist sein Anliegen? Das sind wir. Gläubige Menschen, die anstatt zu beten, alles andere versuchen. Das ist Freundschaft mit der Welt. Unabhängig von Gott handeln. Die Dinge, die uns Genuss versprechen und Wohlwollen, Wohlbefinden, wenn die wichtiger sind als Jesus, da sind wir Freunde der Welt. Streiten, eifern, neiden, verleumden, ist Freundschaft mit der Welt. Und so werden wir zu Feinden Gottes. Und das kann uns passieren. Wir sprechen hier nicht von der gottlosen Welt, sondern von uns Christen. Und wenn wir uns das, wenn wir hier nicht den weiteren Text hätten, dass er umso mehr Gnade gibt, da denke ich, würde mich das sehr, sehr deprimieren. Weil ich weiß, wie oft das geschieht. Wie oft ich hier mit dabei bin. Als ein Freund der Welt. Aber es muss kein Dauerzustand sein. Er wird uns zeigen in den weiteren Versen, dass wir Buße tun, dass das ein Weg ist. Wir haben gesagt, vorbeugend ist das Gebet ein Schutz und die Buße ist das Bereinigende. Und es gibt noch einen Schutz, um sich dem vorzubeugen. Und das ist auch hier mit dem Wort, ihr Ehebrecher. Wir sollen uns hier nicht so verstehen, dass es nur die direkte Bedeutung hat. Nur wer Ehebruch begeht, ist ein Feind Gottes und eine Freundschaft, begeht eine Freundschaft mit der Welt, sondern Ehebruch ist hier im übertragenen Sinne gemeint. Das Alte Testament verwendet dieses Bild sehr oft. Du bist mir eine untreue Frau geworden, sagt Gott so oft zu Israel. Und dieses Übertragene, dass wir untreu werden, untreu und wir packen die Sachen des Lebens einfach weltlich an, so wie die Weltmenschen. Und da sind wir Freunde der Welt und haben Gott uns zum Gegner gemacht. Wir werden nicht die Möglichkeit haben, denke ich, diesen Text noch zu besprechen, vom Zeitlichen her. Aber ich würde dem wünschen, dass wir dem nach Hause nehmen und uns darüber Gedanken machen. Die Bibelausleger sagen, dass für sie dieser Text einer von den schwierigsten ist in der ganzen Schrift, weil der von der Übersetzung her schon schwierig ist, in eine Eindeutigkeit reinzubringen. Und das geht konkret um hier, um diesen Teil. Vers 5 teilt sich in zwei Teile. Erstmal stellt Jakobus eine Frage. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Mit anderen Worten, oder meint ihr, was die Schrift sagt, das sind leere Worte? Und er will von den Christen die Antwort haben, dass wir jetzt sagen, nein, so ist das nicht. Wir wissen, die Schrift redet die Wahrheit. Das sollen wir antworten. So, und dann geht er zur Schrift drüber. Und jetzt ist die Frage, ob dieser weitere Text ein Bibelzitat ist oder ob es eine Ausführung ist von Jakobus, dass er einfach einen Gedanken der Bibel weitergibt. Und was ist das für ein Geist, der ein eifersüchtiges Verlangen hat? Es ist schwierig zu verstehen. Deswegen bis jetzt habe ich keinen gelesen, der gesagt hat, ich weiß, wie es ist, sondern die sagen alle, so kann es sein. Und es gibt zwei Hauptmöglichkeiten, wie man das verstehen kann. Ich habe das immer sehr einfach verstanden, dass Gott um uns eifert. Aber wenn man jetzt dieses Wort, was die Bibelforscher, Kenner untersuchen, dann sagen sie, ist das ein negatives Wort. Das ist ein Wort, das jetzt nicht dieses Eifern Gottes beschreibt, was wir im Alten Testament kennen, dass er bis zu Eifersucht liebt, den Menschen, sondern ein Wort, das es doch im negativen Sinne zu verstehen ist. Wie dem auch sei, das Ganze ist nicht der Hauptgedanke in diesem Abschnitt. Das ist nur, weil das im Text vorkommt, werden wir auch das beleuchten. Aber das Ganze will uns sagen, die Schrift ist wahrhaftig und wir sollen hier bei dieser ganzen Situation und dieser ganzen Lage, die uns doch sehr mitnimmt, denke ich, und deprimiert, uns immer wieder hineinbringt, so sind wir doch wirklich. Was sollen wir machen? Er ist reich an Gnade und das ist der Kerngedanke. Das ist der ganze Kerngedanke von dem Glaubt das. Sucht das nicht bei den Menschen, sucht nicht mit weltlichen Mitteln, sondern vertraut Gott, dass er gnädig ist. Und hört nicht auf mit Vertrauen, dass Gott gnädig ist. Und dann haben wir die eigentliche Lösung von diesem ganzen schwierigen Problem, dass wir nicht in diese Streitigkeiten und Dinge der Feindschaft mit Gott kommen. Aber wir werden es, so Gott will, und wir leben in der nächsten Bibelstunde noch weiter betrachten können. Ich würde jetzt an Vitalis das Wort weitergeben, dass er uns zum Gebet führt.